Ines Pohl, Chefredakteurin der TAZ, die Tageszeitung.
Immer mehr Verlage machen sich Sorgen, wie sie im Netz Geld verdienen können. Die TAZ hat schon ziemlich früh erkannt, dass man die besondere Klientel nicht dazu animieren sollte, knallhart zu bezahlen, sondern lebte immer von so einer Freiwilligkeit, also auch bei der sogenannten Paywall. Welche Erfahrungen gibt es da zurzeit?
Es gibt, glaube ich, keine andere Zeitung, zumindest in Deutschland, die so viel Erfahrung mit Solidaritätsprinzipien hat. Deswegen haben wir uns schon früh entschieden, eben keine Paywall hochzuziehen, sondern unsere User im Netz zu bitten, uns was zu bezahlen. Das nennen wir TAZ Zahl Ich. Das ist das freiwillige Bezahlmodell. Nennen wir dann auch ein bisschen spielerisch die Paywall, also dass man sich das eben aussuchen kann. Man kann einzelne Artikel bezahlen, aber eben auch, und das ist jetzt was Neues, ein Abo abschließen über 6 € im Monat, gerne aufs ganze Jahr gerechnet. Das ist eine Möglichkeit für uns oder ein Versuch sozusagen für uns, dieses Solidaritätsprinzip wirklich auch zu monetarisieren, also darüber die Leute zu animieren, regelmäßig Geld für die Inhalte auf taz.de zu bezahlen.
Wie wird das angenommen? Also sicherlich gibt es auch unterschiedliche Einkommensgruppen, die entweder bezahlen oder nicht.
Wir sind mit dem Projekt vor 5 Wochen gestartet. Unser Ziel ist, bis Ende des Jahres 20.000 Menschen zu finden, die pro Monat mindestens 5 €, können aber auch so viel zahlen, wie sie wollen, bezahlen. Wir haben jetzt im ersten Monat gut 1.000 Abonnenten gewinnen können. Fängt langsamer an, als ich mir persönlich auch erhofft hatte. Ich dachte, durch die große mediale Aufmerksamkeit macht es ja eher einen lauteren Bumm, aber es geht stetig weiter. Also wir kriegen jeden Tag sozusagen neue Menschen, die sich dafür entscheiden, darüber den TAZ-Journalismus zu finanzieren. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Modell.
Mediale Aufmerksamkeit ist ein schönes Stichwort. Mitte Februar hatte die TAZ unfreiwillig Schlagzeilen gemacht. Also nicht geplant, aber dennoch notwendigerweise, weil sie einen Mitarbeiter entdeckt hatten, der die TAZ ausspioniert hat. Und zudem wurde hier auch noch eingebrochen. Gibt es mittlerweile nach 6 Wochen so etwas wie eine gesicherte Erkenntnis, ob beide Ereignisse miteinander etwas zu tun haben und wie es möglicherweise um die Datensicherheit tatsächlich bestellt war?
Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wir sind nicht nebenklageberechtigt, dazu ist der Vorfall zu gering. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft auch leider keine Pflicht, uns zu informieren. Deswegen wissen wir tatsächlich nicht, wie weit die mit ihren Erkenntnissen sind. Wir haben Anzeige erstattet gegen den Kollegen und gegen Unbekannt. Sie sagen es, er wurde an einem Mittwoch erwischt, an dem er diesen Keylogger versucht hat abzuziehen aus dem Rechner. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eingebrochen. Es liegt nahe, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber das ist wirklich im Bereich der Spekulation. Wir haben leider keine weiteren Erkenntnisse, ob das tatsächlich miteinander in Verbindung steht oder nicht. Aber sicher, wenn man von außen drauf guckt, hat man natürlich den Eindruck, dass es sehr gut möglich ist, dass es da eine Verbindung gibt, weil es ist jetzt nicht üblich, dass regelmäßig in der TAZ eingebrochen wird insofern.
Nun ist die TAZ ja nicht nur dafür bekannt, sehr offen zu sein, sondern auch das Ganze nicht vordergründig juristisch aufarbeiten zu wollen. Wie hat sich denn der Kollege inzwischen verhalten? Gibt es Kontakt zu ihm?
Wir haben, und dafür wurden wir auch sehr kritisiert, auch in den Medien erstmal gar nichts gesagt, also haben auch nicht bestätigt, wer der Kollege ist, weil wir ihm wirklich die Chance geben wollten, sich nochmal zu melden. Also das ist, wie gesagt, mittwochs passiert und wir hatten am darauf folgenden Montag dann ein Gespräch vereinbart, auch mit unserem Justiziar, an dem er nochmal hätte erklären können, was die Hintergründe sind. Und dann hätten wir uns auch überlegt, ob wir Anzeige erstatten oder nicht. Er kam aber nicht zu dem Termin und ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht. Also ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe mit ihm persönlich auch keinen Kontakt mehr. Obwohl ich es mehrfach versucht habe, Kontakt aufzunehmen.
Es gab ja auch so etwas wie Ängste, dass der Kollege sich möglicherweise was antut. Weiß man denn wenigstens von den Ermittlungsbehörden, dass man ihn ansprechen kann oder ist er spurlos verschwunden?
Wir wissen von den Ermittlungsbehörden, wie gesagt, gar nichts und haben auch keinerlei Wissen darüber, dass er Kontakt hat zu Leuten. Also wir kennen niemanden, der in Kontakt mit ihm steht. Es ist richtig, wir waren in großer Sorge. Auch das war ein Grund dafür, warum ich mich geärgert habe, dass so leichtfertig der Name sofort publiziert wurde, weil natürlich wir als Arbeitgeber oder ich auch ganz klar als Chefredakteurin, die 7, 8 Jahre gut mit ihm, na gut, die 6 Jahre gut mit ihm zusammengearbeitet hat, schon auch eine gewisse Loyalitätsverpflichtung ihm gegenüber gespürt habe und ihm auf jeden Fall die Chance geben wollte, sich, wie gesagt, dazu zu äußern. Aber er ist von der Bildfläche verschwunden. Ich kann ihn gar nicht sagen, wo er ist, was er macht. Auch leider nicht, ob die Polizei zu ihm Kontakt hatte oder nicht.
In der Zeitung selbst wurden schon einige Details publiziert, was möglicherweise an Daten abgesaugt wurde. Was weiß man denn heute tatsächlich über das, was hier untersucht wurde? Also die Motive, lassen sich die rekonstruieren aus der Anzahl der Daten? War es privater Natur? War es tatsächlich sowas wie eine Recherche, die hier stattgefunden hat? Eine Verdachtsrecherche? Oder gibt es hier möglicherweise tatsächlich etwas, was die Öffentlichkeit interessieren muss, zu recherchieren?
Ich meine, wir wissen natürlich endgültig nicht, was er tatsächlich abgefangen hat. Das war ein Keylogger, mit dem er überwiegend Passworte abschöpft. Also jetzt gar keine geheimen Dokumente, aber natürlich sich darüber dann die Möglichkeit unter Umständen eröffnet, in die Rechner in die Dateien, die passwortgeschützt sind, dann eben vorzudringen. Er hat bisher nichts veröffentlicht, was der Taz irgendwie schaden könnte oder wo auch ein öffentliches Interesse bestehen würde, dass es veröffentlicht wird. Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Rechner, die er sich angeguckt hat, für ihn doch eher aus privatem Interesse interessant waren. Aber auch das ist, wenn man es ganz sorgfältig beschreibt, im Bereich der Spekulation, weil wir natürlich nicht abschließend sagen können, wo er überall war oder ob er auch noch weitere Keylogger benutzt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht jetzt an der großen geheimen Recherche dran saß, die er irgendwann publizieren wird. Ich glaube, dass da eigentlich gar nichts kommt, was für die Öffentlichkeit relevant ist.
Sie haben in einer ersten Diskussionsrunde vor 14 Tagen scherzhaft gesagt, wenn es denn so wäre, dass zum Beispiel die CIA oder der KGB oder der russische Geheimdienst, wie er jetzt heißt, möglicherweise hier Sponsorinnen Unterstützung geben würde, dann gäbe es in der Tat ein gesellschaftliches Interesse, das solche Maßnahmen rechtfertigt. Der Kollege hatte für die Taz die Verträge der Wasserbetriebe seinerzeit publiziert, war auch investigativ in anderen Bereichen unterwegs, auch in Anzeigenabteilungen anderer Verlage. Wie ist das plötzlich, wenn man merkt, man wird selber zum Gegenstand einer Beobachtung? Hat man da möglicherweise auch Verständnis? Hatten Sie Verständnis für sein Tun?
Es ist wirklich spooky und gruselig, wenn man von den eigenen Kollegen ausspioniert wird. Das ist auch in der Redaktion so wahrgenommen worden. Das hat uns alle wirklich erschüttert. Und bis heute, glaube ich, vor allen Dingen die, die sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben oder unmittelbar mit ihm in einem Raum sitzen, sind schon sehr angefasst dadurch. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, dass es durchaus Rechercheergebnisse geben kann, die die Methode rechtfertigen. Das kann man erst im Nachhinein entscheiden. Ich finde, wir müssen uns auch immer selbstkritisch fragen, warum wir die Machenschaften von Edward Snowden gut finden, der ja auch seine Kolleginnen und Kollegen ausgespäht hat. Und da kann man ja auch sagen, nicht zuletzt ist die NSA auch zu Recht erbost, dass er das Vertrauensverhältnis, was sie ihm gegenüber ja hatten, gebrochen hat. Da sagen wir jetzt, die Erkenntnisse, die er dadurch gewinnen konnte und der Öffentlichkeit mitteilen konnte, haben diesen Vertrauensbruch gerechtfertigt. Und es könnte, finde ich, theoretisch auch in einer Redaktion wie der Taz oder auch in anderen Häusern auch sein, wenn Kollegen rausfinden, dass der Apparat wirklich korrupt arbeitet, haben sie vielleicht sogar die Pflicht, in die Rechner einzudringen beziehungsweise an die Dokumente zu kommen, die das belegen. Wie gesagt, in dem speziellen Fall, der uns jetzt hier bekannt ist, sieht alles danach aus, dass es dafür überhaupt keinen Grund gibt. Und ich als Chefredakteurin kann das auch mit sehr reinem Gewissen sagen, ich weiß auch nichts oder von keinen Vorgängen, die so ein Vorgehen in der Taz rechtfertigen würden. Also ich weiß von keinen Geheimnissen, die die Öffentlichkeit unbedingt wissen muss. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann es auch in der Redaktion meiner Meinung nach Informationen geben, die so relevant sind, dass die Öffentlichkeit die mitgeteilt bekommt.
Nun kann es ja möglich sein, dass der ganze Fall ja auch Schaden angerichtet hat, in der Art, dass sich keiner mehr der Taz anvertraut, weil er denkt, hier laufen alle rum und können auf die Schreibtische gucken, beziehungsweise mit irgendwelchen Mitteln auch so etwas wie Informantengeheimnisse absaugen. Gab es tatsächlich sowas wie einen Einbruch des Vertrauens? Haben Sie das registrieren können?
Nee, weil wir natürlich die Daten, die wirklich heikel sind, die sind schon gesichert, die sind auch nicht auf unseren normalen Rechnern. Wir haben eine sehr, sehr gute Firewall. Ich meine, der Chaos Computer Club wurde im Taz-Kosmos sozusagen gegründet und ich glaube, wir haben eine EDV, die so gut ist wie in kaum einem anderen Haus. Das wissen auch die Menschen, die uns sensible Daten zur Verfügung stellen. Es ist, glaube ich, eher intern das große Problem am Anfang gewesen, dass wir selber so erschüttert waren von außen, weil ja auch so viel über uns geschrieben wurde, haben auch viele Leute, die wichtige Informanten für uns sind, gesagt, nee, schon klar, also da braucht ihr jetzt euch keine Sorgen machen. Wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die hier investigativ arbeiten, sehr, sehr sorgfältig und vorsichtig mit den Daten umgehen, extra Rechner haben, die auch extra gesichert sind. Also da ist, glaube ich, kein wirklicher Schaden angerichtet worden. Wenn es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Häme gab in anderen Blättern. Wobei auch da muss ich sagen, glaube ich, waren auch die Kollegen anderer Häuser, die nicht unbedingt mit uns befreundet sind, mit denen man sich auch gerne mal so einen offenen Schlagabtausch liefert, doch eher betroffen, weil natürlich jeder weiß, dass letztlich, wenn jemand physikalischen Zugang hat zu Rechnern, die überhaupt nicht wirklich zu schützen sind. Bei der Veranstaltung hier im Taz-Café, die Sie angesprochen haben, war ja auch der Ulf Poschardt, der stellvertretende Chefredakteur der Welt, der ja auch gesagt hat, letztlich könnte sowas bei uns natürlich auch passieren. Es kann überall passieren, kann man sich nicht verschützen, außer man gibt sich eine Paranoia hin, die dann aber wirklich ein gutes, konstruktives und vielleicht auch lustvolles Miteinander überhaupt nicht mehr möglich macht. Und ich glaube, da darf man sich jetzt auch nicht so einer Gefahr oder so einer vermeintlichen Gefahr hingeben. Man muss vorsichtig sein. Wir haben auch jetzt oder sind dabei, unsere Kolleginnen zu schulen, also dass wir verschlüsselt unsere Daten nur noch übertragen, sind jetzt erste Schulungen auch schon, haben schon stattgefunden, aber alles in einem sinnvollen Rahmen. Also ich warne da vor einer Paranoia, aber ist hier auch nicht zu befürchten.